Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Melde, Demo ist nicht aufzulösen. Die Geschichte der Massendemonstration vom 7. Oktober 1989 in Plauen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld.
Es wusste zunächst nur ein einziger Arbeitskollege Bescheid, der mir dann eine alte Reiseschreibmaschine ausgeborgt hatte. Darauf habe ich dann diesen Aufruf geschrieben. Ansonsten war das alles nur in meinem Kopf. Ich habe auch versucht, dann so wenig wie möglich Leute da einzuweihen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und habe dann zum Schluss, wo es dann an die Verteilung dieser Flugblätter ging, noch weitere zwei Arbeitskollegen eingeweiht. Wir haben dann praktisch zu viert insgesamt diesen Aufruf dann verteilt in einer sogenannten Nacht- und Nebelaktion.
40. Jahrestag der DDR. Die Partei und Staatsführung feiert und etwa 20.000 Plauener demonstrieren. Ein junger Mann, Jörg Schneider, gerade mal Anfang 20, hatte zum Protest aufgerufen. Und so standen sich an jenem 7. Oktober 89 zwei Parteien gegenüber, die Demonstranten und die Staatsmacht. Die Besonnenheit siegte, der erste runde Tisch wurde organisiert. Und für die Plauener ist der 7. Oktober nun ihr Tag der Demokratie. Thilo Schmidt arbeitete die ganze Geschichte auf.
Nun wendet sich Erich Honecker an seine Gäste.
Liebe Freunde und Genossen, es ist mir eine große Freude, Sie anlässlich dieses festlichen Empfangs zu ehren, unseres Nationalfeiertages recht herzlich zu begrüßen.
Die Nachrichtenagentur ADN meldet, Randalierer hätten im Zusammenspiel mit westlichen Medien versucht, die Volksfeste zum 40. Jahrestag zu stören. Beabsichtigte Provokationen seien nicht zur Entfaltung gekommen. Auch in Jena, Dresden, Plauen, Potsdam und wie hier in Leipzig formierten sich Protestzüge. Auch hier gingen die Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt vor. Augenzeugen sprechen von zahlreichen Übergriffen und Verletzten.
Auf den Frieden und das Glück aller Völker auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
Zehntausende gingen in mehreren Städten auf die Straße. Eine solche Demonstrationswelle hat die DDR seit dem 17. Juni 1953 nicht mehr erlebt.
7. Oktober 1989, Nationalfeiertag, 40. Geburtstag der DDR. Einen spontanen Protestzug dieses Tages vermögen die Sicherheitskräfte nicht aufzulösen.
Das bekenne ich gerne. Da habe ich weiche Knie gekriegt, musste mich hinsetzen, habe nicht mitgejubelt und mir war richtig schlecht und dachte, das war's. Die ganzen Jahrzehnte, wo die mich gejagt und gejagt haben, das ist vorbei.
Plauen im Vogtland, am Tag der Republik, an dem die Staatsmacht das erste Mal vor dem Volk zurückweichen muss. Doch warum gerade in Plauen? Der Plauener Künstler Dietrich Kelterer.
Da kam eins zum anderen. Oder ich weiter vor angefangen war halt die Bürgerschaft von Plauen auch eine der wenigen Städte, die gegen Wahlfälschung geklagt haben. Schon im Mai 89, nicht erst im Oktober 89, sondern im Mai.
Plauen am südlichsten Ende der DDR. Im Grenzgebiet zu Bayern und Tschechien. Weit entfernt von Ost-Berlin. Die Versorgungslage war schlecht. Die Entwicklung der Stadt stagniert. Und in der Stadtbevölkerung brodelt es. Zur Kommunalwahl im Mai 1989 beschließen Oppositionelle aus den Reihen der Kirche, die Manipulationen der Wahlergebnisse nicht mehr klaglos hinzunehmen. Unter ihnen der Goldschmied Steffen Kollwitz.
Jeder wusste, dass die Wahlen ja irgendwo betrogen sein müssen, bei 99,9% Zustimmung und derselben Wahlbeteiligung. Keiner wusste so richtig, wie das dann vonstatten geht, aber irgendwas konnte nicht stimmen und wir haben einfach naiv, wie wir waren, sag ich mal, gedacht, wenn wir da hingehen in die Wahllokale, abends auszählen, vielleicht finden wir irgendwie einen Punkt, wo wir ansetzen können. Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen irgendwas verändern hier in dem Land. Es muss sich was tun, ganz dringend. Und das war eine Aktion, wo wir gedacht haben, vielleicht entsteht daraus irgendwas.
Die Beobachtung der Wahlen und der Auszählungen war legal. Als legitim galt sie den Herrschenden jedoch nicht.
Es konnte also jeder daran teilnehmen. Wir haben also genau uns erstmal ein Wahlgesetz besorgt, was gar nicht so einfach war, das genau studiert, haben versucht rauszubekommen, wo überhaupt die ganzen Wahllokale sind, was ja auch nicht so einfach war. Haben dann erstmal Leute gesammelt, bis an die 70 Mann waren es dann, die mitgemacht haben. Ja, und uns erstmal einen langen Zeitraum vorbereitet überhaupt, was wir tun können.
Besonders viele Gegenstimmen wurden in den zwei Sonderwahllokalen der Stadt abgegeben, die schon vor dem eigentlichen Wahltag die Stimmabgabe ermöglichten. So ahnte es Kollwitz und so stellte es sich später heraus. Der Zutritt zu den Sonderwahllokalen jedoch wird den Wahlbeobachtern verwehrt, schon im Vorfeld ihr Einsatz sabotiert.
Wir sind auch mit weichen, schlotternden Knien dorthin gegangen, weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Manche sind auch zu zweit, wo wir gesagt haben, wenn ihr alleine euch nicht traut, geht einfach zu zweit hin und es ist noch ein Zeuge mit da. Notiert euch bestimmte Zahlen, die Wahlbeteiligung, die Anzahl der Gegenstimmen. Und als wir dann am Abend zusammengefasst haben, da kamen wir also auf ein durchschnittliches Gegenstimmenergebnis von ungefähr 10%.
Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Die etwa 12,4 Millionen wahlberechtigten Bürger der DDR waren heute zu den Kommunalwahlen 1989 aufgerufen. Nach bisherigen Angaben zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bereits bis 16.30 Uhr hatten 98,2% der stimmberechtigten Bürger gewählt. Der Vorsitzende der Wahlkommission, Egon Krenz, wird im Verlauf des heutigen Abends das vorläufige Endergebnis der Kommunalwahlen bekannt.
Und wir haben dann noch am Abend die ersten Verlautbarungen im DDR-Fernsehen verfolgt, wo also dann wieder dieses hervorragende Ergebnis, etwas schlechter diesmal, aber trotzdem noch mit 97-98% DDR-weit veröffentlicht wurde und auch für unsere Stadt. Und da war uns eigentlich klar, es war unwahrscheinlich, dass diese Zahlen stimmen konnten.
Scheinbar ohne Wirkung bleiben die von Kollwitz und seinen Mitstreitern verfassten Einsprüche gegen das Wahlergebnis, gerichtet zuerst an den Stadtrat, dann an den Staatsrat. Alle wiegeln ab. Doch ganz ohne Folge bleibt der Protest nicht.
Und es gab bloß ein, zwei Wahlbezirke, glaube ich, Berlin, Weißensee oder Leipzig vielleicht noch was, die, wo offiziell noch mehr Stimmen zugegeben worden, Gegenstimmen. Und das haben wir uns natürlich schon erstmal als Erfolg an die Brust geheftet, weil wir dachten, die haben gemerkt, dass da Leute sind, dass da Leute auszählen, dass das schon eine bisschen größere Aktion ist und da müssen wir ein bisschen mehr zugeben. Und zweitens mal hat das Ganze natürlich erstmal uns dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wenn das so ist, wenn hier so mit uns verfahren wird, lassen wir nicht locker, im Gegenteil, wir machen weiter.
Anfang Oktober heizt sich die Stimmung in der DDR zusätzlich auf. Durch die Massenflucht Hunderttausender über Ungarn und die bundesdeutschen Botschaften in Warschau und Prag. Hans-Dietrich Genscher hatte den Flüchtlingen ihre Ausreise in Richtung Bundesrepublik zugesichert und von Prag aus starten Züge, die auf ihrem Weg nach Westdeutschland auch durch Plauen fahren sollen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vom Prager Bahnhof Lieben rollen seit dem frühen Abend wieder Sonderzüge mit DDR-Flüchtlingen in Richtung Westen. Wie schon am vergangenen Wochenende fahren die Züge wieder über das Territorium der DDR. Damit hält Ostberlin formal den Anspruch aufrecht, dass alle Flüchtlinge zunächst in die DDR zurückkehren müssten und dann ausgewiesen würden. Unklar ist zur Stunde noch, ob die Sonderzüge über Dresden oder Bad Brambach fahren. Nach Informationen des Bonner Staatssekretärs Waffenschmidt sind die Wagen abgeschlossen und werden erst in Hof von außen geöffnet.
Es gab ja kaum mehr jemanden, der in der Familie oder erweiterten Familie und Freundeskreis nicht jemand hatte, der weg war oder weg wollte. Also das waren katastrophale Zustände. Also, ne? Und mich hat die Schwägerin in der eigenen Familie, die weg wollte. Der ehemalige Pfarrer der eigenen Gemeinde, der plötzlich zu mir kam mit einem Autoanhänger, hat mich gebeten, den unterzustellen und mir mitgeteilt, dass er in Ungarn Urlaub macht. Also es waren immer Momente, wo man eigentlich nicht so richtig wusste. Man war irgendwo stinksauer, dass die Leute alle das Land verlassen und den Rest hier zurücklassen.
Vom Prager Nebenbahnhof Lieben aus konnten kurz vor 18 Uhr die ersten Familien mit Kindern den Zug der DDR-Reichsbahn besteigen. 10 weitere Züge sollen im Laufe der Nachtstunden eingesetzt werden, um die auf 11.000 Menschen geschätzten Flüchtlinge durch ihre alte Heimat DDR in die neue Heimat Bundesrepublik zu bringen.
Die Durchfahrt der Züge durch den oberen Bahnhof wird von hunderten Plaunern verfolgt. Mancher glaubt, auf einen der Züge aufspringen zu können. Sicherheitskräfte riegeln den Bahnhof zunächst ab, später räumen sie ihn. In den ersten Oktobertagen stellen viele Plauner Kerzen in ihre Fenster. Stille Aufruhr. Auch ein Protestaufruf taucht in diesen Tagen in der Stadt auf. Verfasst hat ihn der Werkzeugmacher Jörg Schneider.
Ja, die einzige Möglichkeit war, also mit Blaupause, also mit Blaupapier dort, also 4 bis 5 Durchschläge dort, mit einem Mal zu schreiben. Mehr ging also nicht. Also man musste dann schon ganz schön in die Tasten hauen, damit man am Ende noch was lesen konnte beim letzten Durchschlag. Ja, man musste halt das entsprechend oft schreiben. Also das war schon Sisyphusarbeit.
Gut 200 Exemplare verteilt Jörg Schneider mit 2 Eingeweihten in der Stadt. Es ist der Aufruf, zu den offiziellen Feierlichkeiten anlässlich des Nationalfeiertages zu kommen und dort zu protestieren.
Es wusste zunächst nur ein einziger Arbeitskollege Bescheid, der mir dann eine alte Reiseschreibmaschine ausgeborgt hatte. Darauf habe ich dann diesen Aufruf geschrieben. Ansonsten war das alles nur in meinem Kopf. Ich habe auch versucht, dann so wenig wie möglich Leute da einzuweihen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und habe dann zum Schluss, wo es dann an die Verteilung dieser Flugblätter ging, noch weitere 2 Arbeitskollegen eingeweiht. Wir haben dann praktisch zu 4 insgesamt diesen Aufruf dann verteilt in einer sogenannten Nacht- und Nebelaktion.
Bürger der Stadt Plauen. Seit Monaten führt das SED-Regime eine bisher beispiellose Hetz- und Verleumdungskampagne gegen alle demokratisch gesinnten Kräfte in Europa. Doch am schlimmsten sind die Fußtritte des SED-Regimes gegen das eigene Volk. In Funk, Fernsehen und Presse der DDR werden wir offen für unmündig erklärt.
Also wir haben das so gemacht, dass wir das im Prinzip an Hauseingänge angeheftet hatten, mit Reißzwecken, an Bäume, an Straßenbahnhaltestellen, in Telefonzellen ausgelegt haben. Und es war also bereits dann im Laufe des Vormittags am nächsten Tag in aller Munde gewesen. Also es hat sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Stadt sofort rumgesprochen.
Am 7. Oktober, dem 40. Jahrestag der DDR, findet eine groß angelegte Protestdemonstration auf dem Plauener Theaterplatz statt. Unsere Forderungen lauten Versammlungs- und Demonstrationsrecht, Streikrecht, Meinungs- und Pressefreiheit, Zulassung der Oppositionsgruppe Junges Forum, freie demokratische Wahlen, Reisefreiheit für alle. Bürger, überwindet eure Lethargie und Gleichgültigkeit. Es geht um unsere Zukunft, jetzt oder nie.
Ja, also die Folgen wären gewesen wahrscheinlich 25 Jahre politische Haft, Zuchthaus in Bautzen. Wir waren aber auch nicht so blauäugig, dass wir jetzt unkalkulierbare Risiken jetzt eingegangen sind. Also wir haben schon versucht, das nach Möglichkeit diese Sache abzusichern.
Die Staatssicherheit notiert am 3. Oktober.
Inoffiziell wurde bekannt, dass am 3.10.1989 gegen 10.30 Uhr bei einem Ehepaar aus der BRD Raum Hof in das Fahrzeug in Plauen auf dem Parkplatz Jößnitzer Straße der Aufruf zur Durchführung einer Demonstration durch das geöffnete Fenster geworfen wurde. Bei der Person, welche den Zettel eingeworfen hat, handelt es sich um eine ca. 40 bis 45 Jahre alte männliche Person, 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, schlanke Gestalt, dunkles Haar, Zivilkleidung. Die Person entfernte sich schnellen Schrittes in Richtung Firma Eisenkönig.
Die meisten Flugblätter werden von der Staatssicherheit eingesammelt. Trotzdem erfährt die ganze Stadt von dem Aufruf. Der Plauener Künstler Dietrich Kelterer.
Und da hatten die Leute ein gutes Alibi, sich selber Mut zu fassen, für den ersten Schritt zu gehen, sagen, da gehe ich mal hin, da gehe ich mal gucken. Ohne was gegen den Staat zu unternehmen, ja, sind die dann alle da gewesen. Die konnten offiziell zu offiziellen Feier gehen. Ja. Das hat den Mut erstmal den ersten Schritt ausgelöst.
Um 15 Uhr strömen die Plauener zum zentralen Theaterplatz, auch Tunnel genannt. Die Feier beginnt, der Protest beginnt. Es werden immer mehr. Familien mit Kindern. Auch das Plauener Ehepaar Detlef und Eva Maria Braun kommt mit Kindern.
Man wusste nicht, was da stattfinden sollte, wie das gehen sollte. Und da aber an dem 7. Oktober offiziell ein Kinderfest um 14 Uhr angesagt war, hatten viele Bürger keine Bedenken, dorthin zu gehen.
Und zunächst erschien das ja auch alles erst wie immer, kann man sagen. Bis dann letztendlich sich die Ersten formierten und ich glaube kurz nach 14 Uhr wurde dann das erste Plakat entrollt. Und dann, ja, dann nahm eigentlich die Sache seinen Lauf.
Die Staatsmacht, die war aufgefahren, das niederzuknüppeln, und die hatten sich bloß verrechnet in der Zahl. Das haben wir später erfahren, dass sie mit 600 Leuten gerechnet haben und da stehen 10.000, was machen sie dann? Ja, da waren die ganzen Einsatzkräfte, hatten mehr Angst als alle anderen. Und wenn das die Bevölkerung merkt, wird der Mut immer größer.
Das einzige bekannte Filmdokument dieser Demonstration stammt von Detlef Braun. Gedreht mit einer Super-8-Kamera, ohne Tonspur.
Ich hatte die Kamera unter der Kutte und nicht oben drüber, sonst hätte man das ja auch entreißen können. Und letztlich muss ich sagen, es hat ja dann der Regen eingesetzt. Es waren also zum Filmen äußerst ungünstige Bedingungen. Es bin ich dann von Leuten mit Schirmen schon behindert worden, die den Schirm immer vor der Linse hatten.
Der Film, den Detlef Braun noch einmal abspielt, zeigt tausende Menschen auf dem Tunnel in Farbe. Teilweise sind die geheim gedrehten Bilder verwackelt, teilweise erstaunlich präzise. Die Volkspolizei ist kaum zu sehen.
Und jetzt kommen hier runter, sehen Sie Blaulicht, kommt die Polizei und ein als Wasserwerfer umfunktioniertes Feuerwehrauto. Und das Auto hat dann einfach willkürlich, der Mann hat einen Leid getan, der wusste auch nicht, der hat einen Befehl da, ja, es gab sowas nicht, halt mal rein.
Und dann hat sich wie durch ein Wunder, durch einen Zuruf von einem einzelnen Demonstranten, dann dieser Demonstrationszug in Bewegung gesetzt. Und wir sind dann die Bahnhofstraße hochgelaufen und dort hat sich dann der ganze Frust oder die ganze Ohnmacht, in der wir ja bisher gelebt haben, in Sprechchören dann entlaut.
Tonaufnahmen von der Demonstration sind nicht bekannt. Gerufen wurde, wie bei der zeitgleichen Demonstration in Berlin, Neues Forum, Gorbi und Wir bleiben hier.
Das war natürlich ein unheimliches Gefühl, Gänsehautstimmung. Also das war zum ersten Mal seine Meinung äußern zu können, die laut herausrufen zu können.
Die Massen ziehen vor das Plauener Rathaus, wollen mit dem Bürgermeister sprechen, doch die Sicherheitskräfte riegeln ab. Ein Hubschrauber der Volkspolizei kreist im Tiefflug über der Menschenmasse. Die Nerven liegen blank. Wie wird diese Demonstration enden? Thomas Küttler, der Superintendent des Kirchenbezirks, fürchtet ein Blutvergießen und vermittelt zwischen Staat und Demonstranten.
Ich befürchte, es wäre zur Eskalation gekommen, wenn er das nicht in die Hand genommen hätte. Er hat als erstes ausgehandelt mit den Führenden, dass der drohende Hubschrauber abzuziehen ist. Und da ist er abgezogen. Und als der Sub das der Bevölkerung gesagt hat, das war ein Siegesgeschrei, kriege ich gleich einen dicken Hals.
Gegen 18 Uhr beruhigt Superintendent Küttler die Masse, fordert die Plauner auf, in dieser siegreichen Stimmung nach Hause zu gehen. In diesem Moment läuten die Glocken der nahegelegenen Lutherkirche.
Und der Mut der Bevölkerung, dieser gewachsene Mut, sich diesem System öffentlich zu widersetzen und dass das Gewaltmonopol zum Rückzug antreten musste, nicht aus taktischen Gründen, sondern offensichtlich hilflos. Das ist unauslöschlich und in dem Moment, wo ich das begriffen hatte, ist mir richtig schlecht geworden, nachdem ich jahrzehntelang diesem System entfliehen wollte, geistig entfliehen wollte, ist mir sofort bewusst, das dreht kein Mensch wieder zurück. Das ist das Ende. Natürlich erstmal das Ende dieser SED-Allmacht. Ja.
Alle anderen Demonstrationen dieses Tages in Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt, Jena und in weiteren Städten der DDR werden gewaltsam aufgelöst. In Plauen kapituliert zum ersten Mal in der Geschichte der DDR die Staatsmacht vor dem Volk. Es ist die erste Protestdemonstration im Wendeherbst, die der Staat nicht bezwingen kann.
Die andere Seite ist, dass die Staatsmacht Rachegelüste hatte und das muss man erwähnen, die hatten vorher das Gefängnis in der Stadt Plauen leergeräumt für die paar Randalierer, mit denen sie gerechnet hatten. Die hatten ja nicht mit 10.000 gerechnet, sondern mit 600. Und dann standen sie in ihrem leeren Gefängnis und haben jetzt noch Leute eingefangen. Spät am Abend, da waren Theaterbesucher dabei, die sind weggefangen worden und eingelocht worden.
Über die 10.000 Demonstranten notiert die Staatssicherheit.
Durch die zum Einsatz kommenden Sicherheitskräfte konnte diese Menge nicht aufgelöst werden.
Melde-Demo ist nicht aufzulösen. Die Geschichte der Massendemonstration vom 7. Oktober 1989 in Plauen. Thilo Schmidt arbeitete die Geschichte auf. Also fragte er auch nach, wie bewusst der Tag des aufrechten Ganges heute im Gedächtnis der Plauener verankert ist. Museal tat sich dieser Tage wieder was. Im ehemaligen Brandschutzamt wurde dauerhaft der Wasserwerfer ausgestellt, den die DDR-Staatsmacht bei der Großdemonstration am 7. Oktober in Plauen gegen die protestierenden Menschen eingesetzt hatte. Und sonst so?
Die Menschen in Plauen hatten überall in dieser Phase, schon vor dem 7. Oktober, Kerzen in dem Fenster. War also ein stiller Protest. So dass die Kerze im Prinzip das Hauptsymbol war in dieser Zeit.
Das Wendedenkmal am Tunnel, dem zentralen Platz in der Innenstadt. Eine bronzene Kerze an der Seite Reliefs. Darauf Symbole der Zeit von Unterdrückung, Mut und den Orten, an dem sich der Plauener Widerstand manifestierte. Wolfgang Sachs, einer der Initiatoren des Wendedenkmals.
Also die Entwicklung kam daher, dass im Prinzip Denkmäler in Berlin und Leipzig geplant worden und steuerlich auch finanziert worden. Mit hohen Summen, und das hat den Plauenern schon zu denken gegeben, diese erste große Massendemonstration hat hier stattgefunden und eigentlich müssten wir hier in Plauen auch ein Denkmal haben, oder wir wollten ein Denkmal.
Das Geld für das Denkmal sammelten die örtlichen Serviceclubs ein, also Lions, Rotary und Co.
Die Bürger haben mir das Geld dazu gegeben, also sprich Betriebe, Bürger. Wir hatten damals noch einen guten Schachzug gemacht. Wir haben also Herrn Tillich als Schirmherr genommen, unseren Ministerpräsident von Sachsen, und haben dadurch nochmal 28.000 Euro Fördergelder dafür bekommen.
Plauen am Tunnel, wo vor 25 Jahren auf freier Fläche 10.000 demonstrierten und der Staat zurückweichen musste, steht heute die Stadtgalerie, ein großes Einkaufszentrum mit den üblichen Geschäften. Plauen hat sich herausgeputzt, so gut es geht, zumindest in der Innenstadt. Die einst wohlhabende und heute schrumpfende Stadt ist längst in der Nachwende-Realität angekommen.
Heute ist Plauen wieder das ganze Gegenteil von dem, was eigentlich 89 passiert ist. Heute ist, muss leider sagen, irgendwo die ganze Region Vogtland, auch durch die Politik, die halt hier betrieben wird, einfach eine sterbende Region irgendwo. Ja.
Sagt Jörg Schneider, der 1989 mit dem heimlichen Verteilen von Aufrufen die Demonstration erst ermöglichte.
Ja, natürlich war es damals was ganz Großes, was wir damals dort in Plauen vollbracht haben. Also, da können wir auch stolz drauf sein als Plauener, keine Frage. Es ist halt bloß die Enttäuschung, dass ich das bei der großen Masse der Plauener eigentlich vermisse, dass die Plauener wirklich stolz drauf sind, was damals erreicht worden ist hier in Plauen, was damals auch mit von Plauen ausging. Ja, jetzt, das hat man schon bei 20 Jahren Wende gemerkt, dass das Interesse von der großen Masse der Bevölkerung einfach nicht da ist.
Viele der Oppositionellen sind der Politik längst überdrüssig geworden. Manche organisieren sich in einer Bürgerplattform für demokratische Erneuerung, weil die Kommunikation zwischen Regierung und Bevölkerung gestört sei, wie damals Ende der 80er. Die Stadt Plauen hat sich viel vorgenommen für den 25. Jahrestag. Vorträge, Konzerte, Wanderungen an der nahegelegenen innerdeutschen Grenze.
Und Sie sehen, hier ist eine 4 Hektar Rose drin. Einer kommt speziell, der wohnt jetzt in Frankfurt, ein Plauner. Jedes Mal, wenn er hier ankommt, geht er erstmal vom Bahnhof hier runter und bringt hier an den Wendedenkmal eine Rose an.
Plauen dieser Tage und der 7. Oktober 1989. Das war der Länderreport, und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Klaus-Stefan Rehfeld.